Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse. Heute eine Sonderausgabe, könnte man schon fast sagen. Es wird nämlich interessant. Wir machen natürlich jetzt nochmal ein bisschen Börsentalk. Was ist heute geschehen? Vor allen Dingen nach diesem hässlichen Dienstag gestern, muss man sagen. Speziell natürlich auch im Tech-Bereich in den USA. Aber im zweiten Teil der heutigen Folge, da gehen wir mal ein bisschen auf Börsenbücher nochmal drauf ein. Gerade auch für Leute, die vielleicht noch so ein bisschen schauen, wie kann ich mir ein vernünftiges Fundament aus Börsenwissen aufbauen. Und da stellen wir zusammen mit Sebastian Grebe, Prokurist der Börsenmedien AG, gehen wir da auf drei sehr, sehr interessante Bücher von uns hier aus dem Buchverlag drauf ein. Und da können Sie sich schon mal drauf freuen auf gleich. Aber wir sprechen jetzt natürlich erst einmal ganz kurz nochmal den Markt durch. Was haben wir denn? Bitcoin auf 56.500 heute. Branchenbeobachter machen dafür jetzt gerade einfach die grundsätzliche Kursschwäche des Gesamtmarktes natürlich drauf verantwortlich oder für verantwortlich. Konjunktursorgen aus den USA, Konjunktursorgen auch aus China, Stichwort China, Öl, gerade sehr, sehr schwach. Crude Oil fast unter 70,23, habe ich es jetzt gerade vorbörslich, also Pre-Market USA habe ich es jetzt gerade nochmal mitgeschaut. Crude 70,23, sehr, sehr schwach. Brent auch schon wieder sehr low. Wir entfernen uns da auch ganz deutlich von der 75-Dollar-Marke. Warum liegt's? China hat schwache Konjunkturdaten gemeldet. China natürlich zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und es gab jetzt den Einkaufsmanager im Bereich der Dienstleistungen und der hat sich jetzt leider noch einmal weiter verschlechtert, zusätzlich natürlich zu anderen schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Warum das Ganze? Produziert China weniger, beziehungsweise produziert die Industrie weniger, brauchen sie natürlich weniger Öl, sprich China nimmt vom weltweiten Ölmarkt weniger ab. Ich denke mal, Sie wissen, worauf das hinausläufen wird. So, heißt also, da muss man schauen, dass die Konjunktur da erstmal in China ein bisschen stärker wird, dass ich das natürlich erholen kann. Dann ist natürlich Israel, Iran, der Konflikt spielt da natürlich auch mal so ein bisschen mit rein. Das, was man damals schon ins Öl nochmal als Angst quasi mit eingepreist hatte, ob dieser oder wann dieser Konflikt da quasi eskalieren wird oder weiter eskalieren wird, muss man ja sagen. Das ist ja auch schon verflogen. Der Iran hatte ja angekündigt, dass man sich für einen Gegenschlag, einen Rachefeldzug, wie auch immer man das nennen will, dass man sich da aber erst einmal für Zeit lässt. Und man könnte fast sagen, der Markt hat es jetzt schon vergessen. Wir hoffen natürlich auch, dass es ruhig bleibt, aber da könnte es natürlich auch von heute auf den anderen Tag knallen und dann wird Öl natürlich auch nochmal einen Sprung nach oben machen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf den Tech-Sektor ein. Chip-Hersteller waren natürlich gestern ziemlich schwach. Nvidia minus 9,53%, 280 Milliarden US-Dollar sind da gestern bei Nvidia verbrannt. Alleine der CEO Huang von Nvidia hat 10 Milliarden Dollar gestern verloren. Und aber ist nicht ganz so schlimm. Nvidia ist immer noch 2,6 Billionen US-Dollar schwer. Heißt also, ist natürlich nicht schön, aber überlegen Sie sich mal, wenn ein Unternehmen an einem Tag 280 Milliarden Dollar verlieren kann, so viele, also es ist wirklich unfassbar, was für Summen da natürlich, oder mit was für Summen es natürlich da vorangeht, aber woran liegt das jetzt, Denn Nvidia ist jetzt aktuell so ein bisschen ins Visier der US-Kartellbehörde gerutscht. Und zwar geht es jetzt nämlich darum, ob Nvidia nicht ein Monopol in diesem Bereich hätte, wo sie halt aufgestellt sind. Und wir erinnern uns da so ein bisschen an die 2000er Jahre. Gab es mal so eine ähnliche Klage gegen Microsoft, auch monopoltechnisch damals. Und da hatte die Aktie dann auch ziemlich drunter gelitten. Damals wollte man ja, dass Microsoft sich dann sogar in zwei Bereiche aufspaltet. Hat man ja damals dann zum Glück nicht durchbekommen. Das Unternehmen ist eins geblieben. Gut, man hat sich da natürlich auch von erholt, aber man sieht es jetzt bei Nvidia vorbörslich minus 2, natürlich immer noch schwach, keine grünen Zahlen, aber damit sowas einem Unternehmen natürlich erst einmal richtig wehtut, da muss dann erstmal eine richtige handfeste Klage kommen und nicht nur irgendwelche Anschuldigungen bzw. irgendwelche erste Untersuchung. Das heißt also, da kann man natürlich jetzt erst einmal abwarten. ASML auch schwach. UBS hat nochmal eine pessimistische Analyse rausgehauen. 2025 wird wahrscheinlich ein schwächeres beziehungsweise ein langsameres, als man vorher erwartet hätte. 13% Wachstum werden es wahrscheinlich nur als prognostizierten 24. Man hat es jetzt von 1050 auf 900 Euro heruntergestuft. Kursziel also mit jetzt neutral. Was haben wir noch? Intel gestern auch schwach, AMD schwach, Qualcomm auch schwach. Aber möglicherweise wird Intel die beiden jetzt mit einer neuen Chip-Generation überholen. Charttechnisch aktuell mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht wenigstens mal einholen, aber man kann bei Intel noch ganz klar sagen, solange man da nicht wirklich weiß, was die Zukunftspläne sind, vor allem natürlich auch Sparmaßnahmen technisch, wird das Werk jetzt in Deutschland, das 30 Milliarden schwere Dollarwerk, wird es gebaut oder nicht, sind da keine Zukunftspläne konkretisiert, ganz deutlich abwarten. Das war das Wichtigste jetzt erstmal aus den USA. Alles andere können Sie sich natürlich auch gerne nochmal auf YouTube in der Opening Bell anschauen. Die habe ich heute nämlich gemacht. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der Buchzusammenfassung. Wir hören uns dann morgen wieder in einer normalen Episode von Campus Börse. Machen Sie es gut.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Börse. Heute wieder mit Video und auch zu einer speziellen Ausgabe. Wir machen nämlich nicht den regulären Podcast, wo wir über die aktuellen Börsenthemen oder über ein spezielles Unternehmen reden, sondern wir wollen heute mal ein paar Börsenbücher vorstellen. Dann heute zu Gast Sebastian Grebe. Sebastian, du bist bei uns Prokurist von der gesamten Börsenmedien AG und du kümmerst dich bei uns auch um den Buchverlag.
Genau.
Und du hast uns drei sehr interessante Bücher mitgebracht. Warum denn überhaupt? Also warum diese Bücher?
Wir haben ja vorher gesprochen und haben auch darüber gesprochen, was wollen wir eigentlich heute besprechen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir fangen einfach mal vorne an, Bücher für Einsteiger. Und auf Messen kommen dann relativ häufig auch Leute und sagen, was können Sie denn für ein Buch empfehlen? Die Gegenfrage ist dann meistens, ja, woran sind Sie denn interessiert? Ich muss ja wissen, habe ich jemand hier vor mir, der sagt, ich handle mit Optionen und möchte das perfektionieren, oder habe ich jemand vor mir, der sagt, ich möchte meine erste Aktie kaufen, aber habe keine Ahnung wie. Und wir haben über die Jahre gemerkt, Einsteigerliteratur ist sinnvoll. Und ich glaube, in Deutschland, wir waren neulich in Berlin und haben unseren Finanzminister interviewt und haben ihn gefragt, wie viele Menschen haben denn in Deutschland eigentlich Aktien? Hat er gesagt, 12 Millionen Menschen sparen in Aktien. Dann haben wir ihn gefragt, und wie überzeugen Sie denn den Rest, das zu machen? Weil ich bin einer von denen, die glauben, es ist sinnvoll, das zu machen. Hat er gesagt, ja, die sollen sich einfach mal die Charts anschauen. Mhm. Also seit Corona, in Corona gab es diesen Dip, danach ging es wieder aufwärts. Aber auch wenn ich mir jetzt irgendeinen Index anschaue seit 100 Jahren, der geht von links unten nach rechts oben. Also wenn wir mal die Prämisse haben, in Aktien investieren ist sinnvoll, dann ist der nächste Schritt, dann sollte man kapieren, wie das geht. Und das war so der Obergedanke für diese Bücher, die ich heute dabei habe.
Ja, wir haben also mindestens einen dicken Klassiker, sehe ich schon mal, den ja normalerweise, wir hatten ja wie gesagt schon vorher gesprochen, den ja eigentlich wirklich fast jeder mal gelesen haben sollte, weil es wirklich auch in Amerika der absolute Klassiker ist, den man da schon mal kennen sollte, weil die Grundlagen da erklärt werden. Wir haben hier Der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch, der erste Band, der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, ja. Wie viele waren es insgesamt?
Drei.
Ja. Der erste, worum geht es genau? Warum sollte man das also als Einsteiger mindestens einmal gelesen haben?
Also dieses Buch muss ich ohnehin dabei haben, weil dieses Buch ist die DNA unseres Unternehmens. Mhm. Dieses Unternehmen wurde 1989 gegründet als Buchverlag. Und das hier war das erste Buch, das wir in Deutschland verlegt haben. Wir verlegen es immer noch und wir verkaufen es auch immer noch. Peter Lynch war ein sehr bekannter und extrem erfolgreicher Fondsmanager, der über Jahre hinweg 30% pro Jahr mit einem unglaublich diversifizierten Portfolio gemacht hat. Und Peter Lynch sagt in diesem Buch, dass du als Privatanleger eigentlich bessere Chancen hast, als Fondsmanager wirklich erfolgreich an der Börse zu sein, weil du näher dran bist. Also Peter Lynch ist ein großer Verfechter dieses Themas gesunder Menschenverstand bei der Aktienauswahl. Und da muss man sich ja auch mal was klar machen. Du kannst zocken, gar kein Problem. Du kannst sagen, ich habe jetzt irgendeinen Neo-Broker-Account und schaue nach, welcher Meme-Stock funktioniert gerade richtig gut, was ist gerade heiß, was saust drauf und runter. Das kannst du machen, wenn es dir Spaß macht, ob du da jetzt Vermögensaufbau betreiben kannst. Halte ich für zweifelhaft. Wenn du aber jetzt das Thema Aktienanlage wirklich so siehst, dass du sagst, ich beteilige mich an einem Unternehmen, was irgendwo dann heißt, dass du dir Gedanken machen musst, hat dieses Unternehmen eine goldene Zukunft oder eher gar keine? Dann sind wir beim Thema gesunder Menschenverstand, wo Peter Lynch damals schon gesagt hat, lauf einfach rum, schau nach, was kaufen deine Kinder auf einmal alle oder was für Pflegeprodukte kauft deine Frau oder welche Läden schießen überall aus dem Boden. Und Peter Lynch hat diesen Begriff des Ten-Baggers geprägt, also der Aktie, die sich verzehnfacht. Und er zeigt in diesem Buch auch, was ist der Unterschied zwischen einem Portfolio, das normal läuft, und einem Portfolio, wo auch mal ein Ten-Bagger drin ist. Und das sind riesengroße Unterschiede. Und One Up on Wall Street, das ist einfach so dieses Buch, wonach du mal so in diesem richtigen Mindset einfach bist, so nach dem Motto, mach's nicht zu kompliziert, investier in Sachen, die du verstehst. Ob das jetzt irgendwelche Impfstoffhersteller waren in der Corona-Krise oder was auch immer. Es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, wer könnte denn jetzt profitieren? Und das ist diese Denke, die man in diesem Buch halt beigebracht bekommt.
Also es geht dann schon im Endeffekt wirklich darum, dass man überhaupt einmal das Grundverständnis für das Thema Börse bekommt. Ja. Es ist also wirklich ein Buch für jemanden, der sagt, okay, ich habe da noch überhaupt gar nichts mit zu tun gehabt und jetzt will ich mich mal richtig mit den Grundlagen informieren.
Ganz genau. Einfach mal. Mein Nachbar hat mir erzählt, er macht was mit Aktien. Was ist das eigentlich Komisches? Meine Tante hat gesagt, das ist Teufelszeug. Ich möchte mal ein bisschen was darüber wissen. Dann einfach mal dieses Buch.
Ja, super. Ja, wie gesagt, ein absoluter Klassiker. Von daher auf jeden Fall was jeder normalerweise mindestens einmal lesen sollte. Dann kommen wir weiter zur Börsenzauberformel, genau, von Joel Greenblatt. Ja, was ist denn überhaupt die Börsenzauberformel? Gibt es da die eine Formel, die man anwenden kann zum Erfolg?
Greenblatt sagt ganz klar ja. Jetzt muss man sich anschauen, wer ist Joel Greenblatt? Das ist nicht irgendwer, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager, sitzt in Manhattan. Und was ich persönlich an diesem Buch so schön finde, weil also man muss sagen, diese drei Bücher sind am Ende, die sind so die Quintessenz auch von vielen Jahren Börsenmessen, weil wenn das Gegenüber dann sagt, ich möchte was für Einsteiger haben, dann empfehlen wir, dann empfiehlt das Team ihm im Regelfall diese drei Bücher oder eins davon. Und die Börsenzauberformel beginnt erstmal als Geschichte. Da er erzählt, okay, mein Sohn ist in der Schule und in der Schule ist einer und der ist total schlau. Und der kauft immer Kaugummis, ein Päckchen, und verkauft die dann streifenweise in der Schule weiter. Und zwar zu dem Preis pro Streifen, den er fürs Päckchen bezahlt. Und dann kommt er mit seinem Sohn ins Gespräch. Stell dir mal vor, der käme jetzt alleine nicht mehr rum und du würdest dem helfen bei seinem Business und würdest dich an dem Business beteiligen. Was wäre das denn wert? Was solltest du dafür denn überhaupt bezahlen? Und dann kommen die auf, okay, was kann der denn so verdienen? Was macht der für Umsatz? Und dann überführt er das in dieses Thema, okay, wie bewerte ich denn eigentlich ein Unternehmen? Was für Kennzahlen sind denn eigentlich wichtig? Und da filtert er dann einige raus. Das nennt er dann seine Börsenzauberformel, wo er sagt, wenn du dir diese Zahlen anschaust und schaust, wer ist bei diesen Zahlen gut, bei diesen Zahlen, und führst das dann zusammen, dann findest du Unternehmen, die richtig gut funktionieren. Und sein persönlicher Track Record als Fondsmanager zeigt, dass er da offensichtlich ziemlich viel Ahnung hat. Und er sagt, hey, es ist eigentlich total einfach, aber die meisten Menschen sind zu faul, sich die Arbeit zu machen. Und ich meine, dieses Buch ist wirklich nicht dick. Und man hat auf jeden Fall danach mal dieses Thema Grundzüge einer Unternehmensbewertung verstanden, weil halt dieses Kaugummi-Beispiel, das er in diesem Buch auch noch schön auswalzt, sehr schön ist. Er nimmt dann auch noch Anleihen bei Ben Graham. Benjamin Graham, ja, der Lehrmeister von Warren Buffett. Und aus dieser Ecke, wir sind beim Thema Value Investing, da kommen ja so Denkwelten wie zum Beispiel dieser Burggraben. Also ein Unternehmen, das um sich herum einen Burggraben hat, der Marketingmensch sagt Markteintrittsbarrieren. Also sprich, hast du ein Business, wo ich, wenn ich sehe, hey, Erik verdient hier richtig viel Geld, das mache ich ab morgen auch. Ist das total einfach für mich? Oder stelle ich dann fest, nee, Erik hat da ganz, ganz viel Wissen und ganz viel Investitionen getätigt oder was auch immer, irgendwelche Sachen, die ich nicht so einfach kopieren kann. Und da kommt dieser Burggraben dann drin vor, der auch später bei Regel Nummer 1 nochmal wichtig wird. Es kommt Mr. Market vor. Mr. Market ist auch so was aus dieser Denkwelt, wo eben gesagt wird, Mr. Market, also der Markt an sich, ist so ein manisch-depressives Männchen, das dich jeden Tag anruft und dir sagt, was es dir für deine Aktien gibt. Und Mr. Market ist total irrational und zickzackt so durch die Gegend. Und diese ganze Denkwelt beruht auch darauf, dass du sagst, okay, aber ich entspanne mich mal, ich mache mir mal Gedanken, was ist das eigentlich wirklich wert, dieses Unternehmen? Und wenn ich dann feststelle, ich bekomme dieses Unternehmen gerade viel billiger als das, was es meiner Meinung nach wert ist. Jetzt solltest du deine Hausaufgaben gemacht haben, damit deine Meinung nicht Quatsch ist. Aber diese Denkwelt, okay, Mr. Market gibt es mir heute billig, da schlage ich jetzt mal zu, das ist so die Denkwelt von der Börsenzauberformel. Und Wenn man das verinnerlicht hat und das ist wirklich ein kleines Buch, dann hat man so ein bisschen Value Investing auch schon mal kapiert und deswegen finde ich das ziemlich gut.
Ja, auch sehr interessant. Ich fand das auch schön, was du erzählt hast mit diesen Stories, dann mit dem Kaugummi oder mit dem Burggraben etc. Man könnte also, so wie ich das jetzt raushöre, könnte man sagen, dass man so, sage ich mal, diese etwas trockeneren Themen, KGV etc., diese ganzen wichtigen Unternehmenskennzahlen, ja, die für manche vielleicht so ein bisschen dann trocken sind, sich das alles durchzulesen, werden halt spielerisch erklärt, sodass man es auch wirklich mit einem, ja, mit einem richtigen Anwendungsbeispiel schon versteht. Ne?
Genau, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als, dann liest du ein Börsenbuch oder schreibst ein Börsenbuch und irgendwann bist du beim Thema Fundamentalanalyse und dann KGV. Okay, was ist das KGV? Dann wirst du sagen, das KGV an sich zählt nichts. Du musst es in Relation zum Wachstum des Unternehmens setzen. Dann bist du beim PEG. Wie du sagst, ist es langweilig. Und hier kommt der Kleine heim und sagt, hey Papa, der in der Schule mit den Kaugummis, der macht richtig Geld. Und dann überlegst du dir mal, was ist das denn wert und was macht er an so einem Kaugummi und pipapo. Und du hast 5, 6, 7, 10 Seiten gelesen, hast das gar nicht gemerkt und hast dieses Wissen quasi nebenbei mit erworben. Das finde ich spannend.
Ja, sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht natürlich auch speziell für Leute, die dann sagen, okay, lernen tue ich jetzt nicht so gerne, aber so ein Buch mal spielerisch ein bisschen durchlesen, da kann man auch tatsächlich dann was Gutes mitnehmen. So, dann kommen wir zum Schluss noch einmal zur Regel Nummer 1 von Phil Town. Jetzt habe ich gerade gefragt, was ist die Börsenzauberformel? Das hast du schon mal perfekt erklärt. Jetzt kann man natürlich dann auch fragen, was ist denn die Regel Nummer 1? Das Wichtigste.
Danke für die Blume. Also das kann ich auch perfekt erklären, weil die ist total einfach, aber halt leider schwierig. Regel Nummer 1 ist, verliere kein Geld.
Gut.
Also verliere kein Geld ist einfach mal die Grundlage. Nach dem Motto, wenn ich regelmäßig an der Börse handle und schaffe es, kein Geld zu verlieren, werde ich irgendwann Geld verdienen. Das ist irgendwo trivial, aber logisch. Und Regel Nummer 1 ist auch deswegen so ein spannendes Buch, weil da auch jetzt keiner mit Nobelpreis kommt, der dann irgendwann auf Seite 3 sagt, ich erkläre jetzt mal die Black-Scholes-Formel zur Optionspreisbewertung und dann rennen 90% schreiend weg, was auch völlig verständlich ist. Sondern Phil Town war bei den Rangers, glaube ich. Also er war auf jeden Fall Elitesoldat in den amerikanischen Streitkräften. War in Vietnam, kam aus Vietnam heim, hat dann festgestellt, die feiern mich jetzt gar nicht hier, sondern die finden mich ja wirklich doof gerade. Beschreibt er ganz nett, hat dann so einen Job angenommen als River Guide, war dann irgendwann im Grand Canyon und erzählt dann die Geschichte, und das können Amis halt einfach viel schöner als Deutsche, erzählt dann die Geschichte, wie er halt mit etlichen Leuten in so einem riesigen Gummiboot da unterwegs war und dann sind die fast alle ertrunken, am Ende haben sie ihn gefeiert als Helden und er sagt, ja, die haben gar nicht gewusst, eigentlich war ich fast schuld, dass wir alle hier und so. Und einer von denen war Investor und der hat ihm dann erklärt, er will ihm jetzt mal erklären, wie das geht. Und er hat sich am Anfang so ein bisschen geweigert, dann hat er es ihm doch erklärt und dann sagt Town, ein paar Jahre später war ich Millionär. Das ist eine schöne Geschichte. Town hat damit in den USA Hallen gefüllt. Der war dann wirklich hier sehr erfolgreicher Speaker, weil er dann eben dieses Rule Number One Investing, wie es er da nennt, was er von diesem Mann gelernt hat, propagiert, durchführt. Seine Tochter Danielle, mittlerweile auch ein Buch veröffentlicht, macht das auch. Und auch hier sind wir wieder beim Thema Value Investing. Also wir sind wieder beim Thema Burggräben, wir sind wieder beim Thema innerer Wert, wir sind beim Thema Sicherheitspolster, Margin of Safety. Also diese alte Geschichte, was ja auch Warren Buffett gern zugeschrieben wird oder auch Charlie Munger. Also wenn du für einen Dollar nur 50 Cent bezahlst, dann hast du schon mal ziemlich viel richtig gemacht. Und Regel Nummer 1 ist, verlier kein Geld, während du an der Börse bist. Und in dem Buch wird erklärt, wie man das machen kann.
Sehr interessant. Und was ich hatte das Buch natürlich auch gelesen, was ich auch noch bei ihm speziell sehr gut fand, ja, wie du es gerade erklärt hast, das hat ja so ein bisschen was vom Rambo-Type, ja, quasi vom zweiten Teil. Er geht halt auch speziell auch nochmal so auf Tugenden ein, die man haben sollte. Ja, die Macht der Disziplin oder Vermeidung von Emotionen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für neue Leute. Ja, sagen wir mal, man investiert jetzt vielleicht nicht sofort in den Optionsschein als erstes Produkt, aber dass man jetzt auch zum Beispiel, wir hatten es jetzt vor 3, 4 Wochen da gesehen, am schwarzen Montag, nennen wir ihn jetzt mal so, dass man da natürlich seine Aktien da nicht abstößt, ja, sondern dass man einen kühlen Kopf bewahrt und wir sehen es ja jetzt wieder, die Börse hat sich wirklich erholt und wir haben schon wieder neue Allzeithochs bei einigen Aktien erreicht.
Und das ist das, was du auch in all diesen 3 Büchern irgendwo finden wirst, dass eben jemand sagt, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, was machst du, warum machst du es, dann kannst du an solchen Montagen auch ruhig bleiben, weil an deinem Plan hat sich ja nichts geändert. Und wenn du das Ganze als Beteiligung an einem Unternehmen siehst, das hat sich auch nicht zwingend an dem Unternehmen was geändert, sondern Mr. Market ist halt an dem Tag nur ein bisschen hektisch. Und wenn du die Welt so siehst, dann bist du entspannter dran, als wenn du halt irgendwas dir gekauft hast, weil du in irgendeinem Forum gelesen hast, das muss ich jetzt haben. Du hast also eigentlich keinerlei Grund gehabt, es zu kaufen. Und dann geht alles runter und du stehst da und denkst, ich verliere gerade Geld, Hilfe raus. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, solche Bücher zu lesen, bevor man Geld investiert, ist vermutlich kapitalschonend, nennen wir es mal so.
Ja, dann sollen die Leute das natürlich machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Jetzt ist natürlich zum Schluss noch die Frage, du hast uns jetzt drei super Bücher vorgestellt. Das wird auch hoffentlich nicht die einzige Folge von uns beiden bleiben, wo wir einige Sachen vorstellen für die Leute. Jetzt ist die Frage, wo können die Leute das denn erwerben?
Da gibt es eine breite Bandbreite. Die können das direkt bei uns im Verlag erwerben, die können das bei Amazon erwerben, die können das im gut sortierten Buchhandel erwerben, wo immer es für die Leute am bequemsten ist.
Ja, das hört sich gut an. Vielen, vielen Dank, Sebastian.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen natürlich auch gefallen und Sie konnten einiges mitnehmen. Wie gesagt, das wird hoffentlich nicht die einzige Folge gewesen sein. Wir werden in Zukunft auch nochmal das ein oder andere Buch vorstellen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.